Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir feiern ja heute und auch schon letzten Sonntag so etwas wie die Wiederbelebung des Gottesdienstes. Lange durften wir uns nicht versammeln, lange gab es Kontaktsperren. Nun kommen wir, wenn auch eingeschränkt, wieder zusammen und feiern miteinander Gottesdienst. Der Vers, den ich uns gerade gelesen habe, ist der erste Vers aus dem 5. Kapitel des 2. Chronikbuches. Salomo vollendete die Arbeit, er hatte den Tempel wieder oder den Tempel gebaut. Ja, und das heißt, die Arbeit war vollbracht und er bringt jetzt alles, was David geheiligt hatte, und legte das Silber und Gold, die ganzen Schätze, in den Tempelschatz. Jetzt könnte man meinen, super, alles fertig, alles vollbracht, das Gemeindehaus ist hergerichtet, jetzt können die Leute kommen, jetzt ist die Kirche wieder im Dorf, alles ist gut. Aber was macht denn den Unterschied aus zwischen einem Gottesdienst und einem Gottesdienst? Was macht den Unterschied aus zwischen einem Gottesdienst, der über Internet stattfindet, und einem, der real in Präsenz stattfindet? Haben wir da mal drüber nachgedacht? Gott will die Versammlung. Er will nicht, dass wir sie versäumen, und eine Konferenz über eine Kamera ist allenfalls eine Notlösung, aber keine Versammlung. Was ich auf dem Monitor sehe, sind nicht die Menschen, das sind Pixel. Mancher sagt mir jetzt von der nachwachsenden Generation, ja, ich habe auch schon mal einen Wasserfall gesehen. Sie meinen, ein Bild auf dem Computer oder Handymonitor von einem Wasserfall. Da sage ich immer, was du da siehst, ist kein Wasserfall. Was du da siehst, ist lediglich ein Bild davon. Es sind Pixel. Das ist kein Wasserfall. Wenn der Strom nicht mehr da ist, siehst du nichts mehr. Ja. Salomo, der etwa 950 vor Christus lebte, sagte ich ja, er baute den Tempel in Jerusalem, der Ort, wo Gott wohnen sollte. Und wir haben gehört, er trug alles zusammen, jetzt könnte es doch eigentlich losgehen. Aber das Entscheidende fehlte noch. Denn der Text geht ja weiter, wir haben ihn auch hier vorne an der Wand. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie, und jetzt kommt das Wichtigste, die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf, die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder so viel, dass niemand es zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie waren dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass sie sich an die Ordnungen hielten. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sie sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, segne Reden und Hören. Amen. Ja, jetzt kam das Entscheidende in diesen Tempel. Gott zog ein hier in Form der Bundeslade. Das Wichtigste, Gott ist gegenwärtig. Das Wichtigste in unseren Gemeinden sind nicht unser Drumherum. Das Wichtigste ist, dass Jesus Christus die Mitte ist, dass er anwesend ist. Und das möchte ich anhand dieses Textes heute einmal ausführen, wie das gemeint ist. Zunächst einmal wollte Gott ja unter seinem Volk gegenwärtig sein, auf der ganzen Wanderung war es dann in der Stiftshütte, ja, die Gegenwart Gottes, die Zusage, dass er gegenwärtig ist. Und das Wichtigste in der Stiftshütte war was? Die Bundeslade. Ja. In dieser Lade lagen ja die Gesetzestafeln, ursprünglich auch noch der Zweig vom Aaron und ein Gefäß mit Manna. Ja, hier wird erwähnt, dass der Zweig und das Manna nicht mehr drin waren, aber die Tafeln des Gesetzes, die Gott dem Mose am Sinai gab. Und diese Lade ließ Salomo nun feierlich in den Tempel holen, im Bild gesprochen, Gott zieht ein. Die Cherubim symbolisieren die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Da konnte jeder wissen, hier ist Gott zu finden. Kann man in unseren Gemeinden Gott finden? Oder findet man vielleicht nur nette religiöse Menschen? Findet man vielleicht nur Anstand, nur Moral oder nur Liturgie oder nur Lieder oder nur irgendwas? Oder ist Gott wirklich gegenwärtig? Heute ist er ja in seiner Gemeinde, weil er es zugesagt hat, gegenwärtig, aber nicht mehr in der Bundeslade, sondern heute durch seinen Heiligen Geist in den Herzen derer, die an Jesus glauben, in der Gemeinde, die Versammlung derer, die an Jesus Christus glauben. Aber jetzt müssen wir eines beachten. Das Neue Testament sagt jetzt nicht, du brauchst die Bundeslade nicht mehr, denn was war denn die Lade? Das war ja nicht ein einfacher Kasten. Da drin lagen die Gebotstafeln. Was waren diese Tafeln? Der heilige Wille Gottes. Und der gilt heute noch genauso. Gott hat seinen Willen nicht abgeändert. Sein Wille ist der gleiche, derselbe geblieben, wie hier, wie da schon am Sinai, als er Mose diesen Willen offenbart hat. Gott hat seinen Willen nicht verändert, nur weil der Mensch meint, Gott müsse sich gefälligst an unsere Art und Weise des Verstehens halten. Hat er nicht getan. Es geht um denselben heiligen Willen Gottes. Und dieser heilige Wille Gottes, der soll auch heute in unserer Gemeinde gelten. Den ändert Gott nicht ab und sagt, ach, für euch Kölber relativiere ich das mal ein bisschen. Ihr lebt ja in einer ganz anderen Zeit, also ich streiche da mal was weg. Sondern es ist derselbe Wille. Warum? Es ist derselbe Herr. Dieser Wille soll in den Gemeinden gelten und in unserem Herzen. Das symbolisierte die Bundeslade. Da, wo Gottes Wille ist, da ist er auch gegenwärtig. Ich kann nicht Gott haben wollen und seinen Willen missachten. Das geht nicht. Sondern das gehört untrennbar zusammen. Neutestamentlich werden wir nachher sehen, was der Wille Gottes ist, das Heil für den Menschen, das Heil für uns in Jesus Christus und das Heil, was wir anderen Menschen anbieten sollen. So, nun geschieht aber nicht der Wille Gottes. Wieder und wieder wird sein Wille missachtet, seine Gebote mit Füßen getreten, nicht nur bei den Ungläubigen. Ja, wir müssen das heute eben anders deuten. Gottes Gebote mit Füßen getreten. Und da kann Gott doch nicht einfach drüber wegsehen. Auch in der Gemeinde wird immer wieder gegen seine Gebote verstoßen und dagegen gehandelt. Und da muss die Heiligkeit Gottes die Sünde vertreiben, vernichten. Denn die Sünde kann nicht bestehen in der Gegenwart des lebendigen Gottes. So, und nun finden wir einen entscheidenden Hinweis im Neuen Testament, der ganz entscheidend ist für diese Situation. Ganz entscheidend. Da ist der heilige Gott, hier der sündige Mensch, der vor dieser Heiligkeit nicht bestehen kann, wie sehr er sich auch noch bemüht. Das hat Luther gedichtet im Lied, die Angst mich zum Verzweifeln trieb, weil nichts denn Sterben bei mir blieb, zur Hölle musste ich sinken. Als ich anfing, den Willen Gottes zu tun, habe ich jetzt zugefügt. Wir können diesen heiligen Willen Gottes nicht erfüllen. Können wir nicht. Wird vielleicht, wenn es hochkommt, 5 Minuten gut gehen. Ne? Ja. Und jetzt haben wir diese entscheidende Stelle, die uns der Apostel Paulus in dem gewaltigsten Brief, den er uns hinterlassen hat, im Römerbrief, da vergleicht Paulus den Deckel dieser Bundeslade mit Christus. Ich lese mal aus Römer 3, da schreibt Paulus Vers 25, ihn, also Christus, ihn hat Gott hingestellt als einen, und jetzt kommt dieses Wort für diesen Deckel. Manche Luther-Übersetzung übersetzt hier Sühnedeckel, andere Gnadenstuhl. Thron oder Gnadenstuhl oder Sühneort. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Und das ist dieser Begriff für diesen Deckel der Bundeslade, Kaporet im Hebräischen. Das kennen wir von dem großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Da kommt dieses Wort wieder vor, Kaporet, Versöhnung. Also Christus ist dieser Deckel der Bundeslade durch den Glauben an sein Blut. Und jetzt kann Paulus sagen, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Hier ist die Rede von Christus. Diesen Christus hat Gott hingestellt als Kaporett, als Sühnedeckel. Dieser Deckel der Lade war aus purem Gold, wie die Cherubim auch, die an den Enden des Deckels standen. Was bedeutet das? Gold müssen wir in diesem Zusammenhang verstehen als Gehorsam. Ja? Was bedeutet das? Wieso vergleicht Paulus Christus mit diesem Deckel? Ich sagte es ja, in der Lade lagen die 10 Gebote, der heilige Wille Gottes. Und jetzt sieht Gott diese Gebote, über die die Cherubim wachen. Da kann also niemand mehr was dran ändern an diesen Geboten. Da wachen die Cherubim drüber. Da hat keiner mehr Zugriff drauf. Niemandem von uns steht zu, diese Gebote zu ändern. Das gilt heute nicht mehr so und jenes nicht mehr so. Und das müssen wir heute, wir sind doch in einer anderen Zeit, umdeuten. Der Wille Gottes ist unantastbar. Die stehen fest und die werden auch nicht verhandelt. Gott verhandelt seinen Willen nicht. Sein Wille ist eindeutig, nicht verhandelbar. In der Offenbarung 11 sehen wir, wie der Tempel aufgetan wird. Und was sieht man? Die Bundeslade. Die wird also erhalten bleiben, auch wenn die Theologen dran rumstreichen und uns erklären wollen, was davon noch gilt und was nicht. Wer bist du, Mensch, dass du meinst, den heiligen Willen Gottes abändern zu können? Wer bist du? Bis in die Ewigkeit wird das erhalten bleiben. So, und jetzt sagte ich, oder besser gesagt Paulus, Christus ist dieser Deckel der Bundeslade, der war aus Gold, ein Hinweis auf den Gehorsam Christi. Und jetzt sieht Gott diese Gebote, die er den Menschen durch Mose gab, im Sinai-Bund. Und jetzt kann er sie sehen durch den Gehorsam Christi, durch dieses Gold des Sühnedeckels. Er hat alle Gebote Gottes vollkommen gehalten. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er, nicht du, nicht ich, er, der goldene Gehorsam, er als Einziger. Und jetzt müssten wir vergehen. Und Gott müsste uns als Sünder vernichten. Denn da war jetzt ein Mensch, der zweite Adam, der das ganze Gesetz Gottes gehalten hat. Nicht wir, sondern er, Christus. Und auf Übertretung des Willens Gottes steht die Todesstrafe. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Können wir nicht wegdiskutieren. Ja? Können wir versuchen. Bleibt trotzdem da. Wir diskutieren oder nicht. Und jetzt, und deswegen ist dieser Sühnedeckel der neue Bund, jetzt hat Gott es so eingerichtet, dass dieser Deckel, dieser Christus, dieser Kaporett uns rettet. Wie das? Wie ist das möglich? Einmal im Jahr ging der hohe Priester mit dem Opferblut des fehlerlosen Lammes in dieses Allerheiligste und trat vor die Lade des Herrn, um Sühne zu erwirken für das Volk. Und dann nahm er von diesem Blut und sprengte es auf diesen Deckel der Bundeslade. Jetzt konnte Gott sehen, die Strafe für Sünde ist vollstreckt, Blut ist geflossen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, da ist er vollstreckt, da ist das Blut. Das Blut, in dem, wie die Bibel sagt, das Leben ist geflossen. Und jetzt ist er versöhnt. Und nun hat ja Jesus für uns sein Blut gegeben am Kreuz, der Sündlose für uns Sünder. Und deswegen haben wir allen Grund zum Feiern. Sonst wären wir nicht hier. Gott hat es so gemacht, dass wir vor ihm als Gerechte und Gehorsame stehen dürfen, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Wir sagen immer am Kreuz, da hat Gott, hat Jesus unsere Sünden getragen. Das ist ja auch richtig. Aber wir stünden dann vor Gott zwar als Gerechte, aber ohne Gehorsam. Wir müssen weitergehen und sagen, auch der Gehorsam Christi gilt uns. Wir dürfen auch vor Gott stehen als solche, die das ganze Gesetz Gottes gehalten haben, weil Christus es für uns getan hat. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Hat man heute verlernt. Heute meint man, das Gesetz Gottes passt nicht in unsere Zeit, also muss ich es auflösen. Ja? Sagt Jesus, brauchst du nicht. Ich habe es längst erfüllt. Für dich, nimm es an, im Glauben will ich es dir schenken. Was muss man tun, wenn einem jemand etwas schenkt? Ja, und davor? Das Annehmen. Es ist der Welt nicht geholfen, wenn wir sagen, Jesus hat das getan, sondern wir müssen auch sagen, nimm es für dich an. Es reicht nicht, zu sagen, ich weiß das, sondern ich muss es auch nehmen. Das heißt, Arme auseinander, ich nehme das jetzt an. Und wenn ich etwas nehme, dann muss ich das, was ich gerade in Händen habe, loslassen. Wir dürfen vor Gott als Gerechte und Gehorsame stehen, wenn wir an diesen Jesus Christus glauben. Wenn wir wissen, dass wir von uns aus allen menschlichen Anstrengungen, seien sie auch noch so edel und noch so gut, ja, nicht vor Gott bestehen können. Kein Humanismus, kein sonstiger Ismus kann uns besser machen. Der Mensch ist nicht gut. In mir, sagt Paulus, wohnt nichts Gutes. Der Mensch ist nicht gut. Was Lothar Sommerfeld letzten Sonntag sagte, erst wenn jemand in Christus ist, dann ist er neu, eine neue Ktisis steht da, eine neue Schöpfung. Und dann gilt es wirklich, das Alte ist vergangen. Bei mir kommt das Alte immer noch mal wieder durch. Ich weiß nicht, ob ihr in der Heiligung da weiter seid als ich. Ich muss da manchmal sagen, ja, das Alte ist vergangen, komisch. Bei mir ist es immer noch da. Neues ist geworden, kommt ja dann danach. Ja? Und diese Spannung lösen wir, solange wir auf dieser Erde leben, nicht auf. Und da ist die Gefahr, wenn wir versuchen, diese Spannung aufzulösen, ja, dass wir immer noch schuldige Menschen sind, sündige Menschen sind, dass wir auf der einen Seite dann in der Schwärmerei landen. Das ist die eine Art, diese Spannung aufzulösen. Und die andere, die Gesetzlichkeit. Dazwischen spielt sich das dann ab. Ja? Wir lösen das nicht auf. Diese Spannung bleibt. Wir kommen aus eigenen Anstrengungen daraus nicht heraus, sondern wir fallen unter sein Urteil schuldig, schuldig. Und jetzt, und das ist das neue Lied, was wir singen sollen, singt dem Herrn ein neues Lied. Wie soll das Lied der Christen klingen? Jetzt trifft uns die Forderung des Gesetzes nicht mehr. Das, was das Gesetz fordert, trifft uns nicht mehr. Jetzt sind wir können sagen, und das ist ganz neutestamentlich und übrigens ganz evangelisch. Jetzt können wir sagen, wir sind frei vom Gesetz. Nicht, dass es für uns nicht mehr gilt, aber frei von dem, dass es uns verdammen kann. Im Neuen Testament heißt es, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Es soll uns immer wieder sagen, so hat Gott dich gedacht, so sollst du sein und so bist du nicht, lieber Mensch, so bist du nicht. Und es soll uns zu Christus treiben, dass wir erkennen, ich brauche Erlösung aus diesem Elend. Zuchtmeister auf Christus. Das Gesetz ist uns nicht gegeben, dass wir es halten, um dadurch gut zu sein. Das ist ein schwieriger Satz. Ne? Das Gesetz ist uns nicht gegeben, dass wir es halten, um dadurch vor Gott gut zu sein. Das Gesetz ist uns gegeben, dass wir es halten, um dann zu erkennen, ich kann es nicht. Ich bin das nicht. Du sollst, du sollst, du sollst nicht, du sollst. Da merke ich doch, ich kann das nicht. Und jetzt sagt Jesus, ich hab's für dich getan. Vollkommen. Vollkommen. Das ist das neue Lied, was wir singen sollen. Im Alten Bund gab's das so noch nicht. Der Willi sagte beim Verlesen vorhin, ist ja schrecklich. Diese ganzen Opfertiere, die da geopfert werden mussten, am Sabbat gleich nochmal siebenmal so viel. Was war das für ein Schlachten, für ein Blutvergießen? Und jetzt heißt es im Neuen Testament, Christus ist das ein für allemal dargebrachte Opfer für Sünden. Das neue Lied. Jetzt ist Gott gerecht und straft die Sünde, aber an Jesus Christus. Paulus schrieb dazu weiter in Römer 3, das habe ich vorhin unterschlagen, weil wir erst jetzt dazu kommen. Ich lese das nochmal. Also ihn, Christus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Und jetzt kommt es. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Jetzt könnt ihr sehen, dass Gott gerecht ist. Er straft die Sünde. Sie sagten ja einfach Schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Er straft die Sünde. Aber nicht mehr an uns, sondern an Christus. Wir kennen das, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden mit Gott und uns selber und dem Nächsten hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht durch unsere, durch seine Wunden sind wir geheilt. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens ist an Jesus Christus. Da steht es. Der ist gerechtfertigt, der da ist des Glaubens an Jesus Christus. Das ist das Evangelische am Evangelischen. Ja. Paulus war evangelisch. Ja. Jetzt ist Gott gerecht und straft die Sünde, aber an Jesus Christus und rechtfertigt den, spricht den gerecht, der sich diesem Christus anvertraut. Und so sind wir vor Gott gerecht, wenn wir das annehmen. Aber annehmen müssen wir es. Nicht, wenn wir den heiligen Willen Gottes auflösen, auch nicht, wenn wir ihn erfüllen wollen. Einer hat es getan, Jesus, und er hat es für dich und mich getan. Und unser Leben als Christen wird hier auf dieser Erde immer unvollkommen bleiben. Und deswegen muss es uns immer wieder zu Christus treiben. Das ist Evangelium. Nicht, die Christen müssen ja besser sein. Es ist ja immer erstaunlich, dass die Heiden immer genau wissen, was die Christen alle, wie sie zu sein haben und was sie gefälligst zu tun und zu lassen haben. Ist ja interessant. Ja? Und wir in das Horn oft noch mit reinpusten. Ja? Wir sind nicht besser. Aber wir haben jemanden, der für unsere Schuld vor Gott die Sühne gewirkt hat. Das ist der Unterschied. Das ist das neue Lied. Das macht uns befreit. Und das kann uns auch entspannt als Christen in die Zukunft blicken lassen. Ich kann das nicht richtig machen. Ich kann es nur nach bestem Wissen und Gewissen falsch machen. Wie in der Erziehung, ne, mit den Kindern. Was kriegt man für Ratschläge und wir machen es doch nur nach bestem Wissen und Gewissen verkehrt. Und Gott macht was draus. Ja. Wir retten nicht die Welt. Der Retter ist Christus. Den sollen wir verkündigen als den für uns Gekreuzigten. Nicht die Welt besser machen, nicht die Gesellschaft transformieren, haben wir nirgendwo einen Auftrag dazu, sondern das geschieht automatisch, wenn wir mit Christus leben. Denn das Erste ist vergangen, Neues ist geworden. Und deshalb dürfen wir dem Herrn ein neues Lied singen. Nicht mehr eines von Knechtschaft unter dem Gesetz. Ja? So mit süß-saurem Gesicht immer rumlaufen. Ich bin Christ, ich darf dies nicht, darf jenes nicht. Die hat gar keinen Rock an. Ich habe euch das, glaube ich, mal erzählt. Ich war eingeladen auf einer Feier. Ein Buffet. Toll. Was da alle lag, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, geschweige denn gegessen. Da kam so eine Ökotante mit ihrem Teller und sagte, alles ungesund, alles ungesund. Die aß, glaube ich, nur Vogelfutter, die sah auch so aus. Alles ungesund. Hatte schon keinen Appetit mehr. Die hat es mir leidlich verdorben. Und auch in unseren Gemeinden gibt es solche Verderber. Mit süß-saurem Gesicht alles schlecht machen, alles verderben. Alles schlimm, alles Sünde, alles fürchterlich. Ja, aber deswegen ist Christus doch da. Und viele Christen, auch uns gar nicht so fernstehende, singen und plärren das Lied vom Gesetz. Du musst und du musst. Und dann reißt man sich am Riemen und reißt und reißt und im Endeffekt reißt nur der Riemen, aber es ist nichts passiert. Das kannst du machen, du kannst so leben, dann sag aber nicht, dass du Christ bist. Das können die Juden auch. Gesetze halten. Das kannst du machen, das ist alttestamentlich, das rettet nicht. Das neue Lied singt von der Versöhnung mit Gott durch Christus. Und das sollen wir den Menschen anbieten. Es hilft ja nichts, jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt hier uns wieder versammeln dürfen, jetzt erstmal zu sagen, ja, ist ja fürchterlich, dass wir dies nicht dürfen, dass wir jenes nicht dürfen. Oder wir sagen, jawohl, Wir nehmen das an, Gott schenkt es uns. Das neue Lied von der Versöhnung, das sollen wir anbieten, nicht uns mit Verschwörungstheorien irgendwie aufhalten, ja, was jetzt alles so fürchterlich und schlimm ist, weiß die Bibel übrigens schon längst. Ja. Ich wundere mich immer, dass Christen sich da so lange aufhalten können. Die Bibel sagt es uns doch schon. Und was sagt Jesus? Seht zu, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Er sagt nicht, kreis da drumrum, ja, und verschwende deine ganze Zeit damit, sondern sieh auf, erhebt eure Häupter, blickt auf mich. Das ist der richtige Blickwinkel. Ja. Ja. Zeugs, was die Bibel schon längst weiß. Das macht Gott nicht wir. Wir sollen ihn ernst nehmen, das neue Lied singen und uns freuen, seine Kinder sein zu dürfen. Und wo das in den Gemeinden da ist, wo gesagt wird, Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht, da ist diese Lade des Bundes gegenwärtig. Da ist Gott gegenwärtig. Wo gesagt wird, ihr schafft das von euch aus, ist es entgegen dem, was unser Herr uns sagt. Das ist nicht der Christus, sondern dann brauchen wir Christus nicht mehr, wenn wir es selber können, sondern er will es durch uns werden. Und überall, wo ihr hört, Gott hat Jesus zum Herrn und Christus gemacht. Da ist es Wirken des Heiligen Geistes, der Garant der Gegenwart Gottes bei uns ist. Und das bewahre uns Gott in unseren Herzen und dazu segne er uns, dass wir das im Glauben immer wieder neu fassen können und er es uns gewiss macht. Wir beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns redest, so lebendig. Herr, und dass diese Geschichten aus dem Alten Testament uns direkt heute betreffen. Dass dein heiliger Wille Gottes gilt, völlig unabhängig davon, in welcher Zeit wir leben. Und dass du dich offenbarst als der Heilige Gott, und dass du über deine Gebote die Cherubim gesetzt hast, dass wir sie nicht antasten und nicht daran rumändern wollen. Anstatt uns darauf zu verlassen, dass wenn wir an dich glauben, uns das ein volles, freies und ewiges Heil gilt, sind wir oft lieber dran, dein Wort aufzulösen, zu relativieren und betreiben damit ein Majestätsverbrechen. Bewahre uns davor, lieber Herr, dass so etwas auch mal hierher kommt. Danke, dass du die Erlösung für uns gewirkt hast, dass es gilt, dass wir gerecht vor dir sein dürfen durch den Glauben an Jesus Christus, den du hingestellt hast als Sühnedeckel, den du hingestellt hast und damit den Satan und seine ganzen Untertanen öffentlich zur Schau gestellt hast und einen Triumph aus ihnen gemacht hast. Stärke, bewahre unseren Glauben. Sei bei denen, die sich heute nicht aufgemacht haben, hier hinzukommen. Gib auch ihnen ein Wort, das von dir kommt. Wir befehlen uns dir an, Herr. Führe uns durch diese Zeit bis in die Ewigkeit. Amen.